Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen bei Lux Brunch, wieder mit Anselm Neft, der mir gegenüber sitzt, und mir.
Und mit dir, Nefeli Cavouras, Folge 47.
Yay.
Ja, wir haben zwei gewichtige Bücher dabei, fangen wir also gleich an. Was hast du mitgebracht?
Die Dubai-Schokolade des Literaturbetriebs, das sage ich, weil wir gerade auch zum ersten Mal in unserem Leben Dubai-Schokolade gegessen haben. Wir haben das aktuelle Buch von Martina Hefter. Hey, guten Morgen, wie geht es dir dabei? Das habe ich quasi mitgebracht und damit starten wir auch heute. Und zwar ist das Buch dieses Jahr bei Klett-Cotta erschienen und es ist auch der erste Roman von Martina Hefter seit 16 Jahren und sie hat damit direkt, deswegen ist es auch in aller Munde, den Deutschen Buchpreis bekommen. Darin geht es um die Hauptfigur Juno Isabella Flock.
Ja.
Was für ein Name. Die sich um ihren an MS erkrankten Mann Jupiter kümmert. Das heißt, sie hilft ihm dabei, den Alltag zu meistern. Sie muss für ihn einkaufen, die Tabletten besorgen. Sie hilft ihm beim Rollstuhltransport. Und ist aber auch Performance-Künstlerin. Das Ganze spielt in Leipzig und die leben auch recht prekär. Und abends, wenn sie nicht schlafen kann, chattet sie mit Love-Scammern. Das sind quasi Männer, die online irgendwelche Frauen anschreiben, um irgendwie an Geld ranzukommen, indem sie Liebe schwindeln im Grunde. Juno hingegen, die chattet richtig mit denen, die hat Freude daran, sich denen absolut emotional zu entblößen und denen mit einer Ehrlichkeit quasi sie darin teilhaben zu lassen, was in ihr vorgeht, und meistens enden dann die Chats damit, dass die Männer sie dann blockieren oder nicht mehr reagieren, bis sie auf Owen-Wilson-223 trifft, der ein, ja, vielleicht auch nicht ehrliches Interesse daran hat, mit ihrem Austausch zu bleiben, und sie täuscht ihm quasi ein Leben vor, das sie nicht führt. Das ist in Wirklichkeit Benu. Benu ist ein junger Mann aus Nigerien. Und ja, um diese ganzen Chats und um diesen Alltag in Care-Arbeit, darum geht dieser Roman. Martina Hefter ist wie Juno auch im Allgäu aufgewachsen. Generell gibt es zwischen der Figur und Martina Hefter mehrere biografische Parallelen. Also wie Juno hat auch Hefter einen Mann, der Autor ist und an MS erkrankt ist, Jan Kuhlbrot, der auch einen Roman über seine Krankheit geschrieben hat, Krüppelpassion oder Vom Gehen. Und sie ist auch Performance-Künstlerin und hat auch mehrere Gedichtbände bei Cookbooks, ein sehr guter Verlag, also ein Verlag für unabhängige Lyrik. Mhm. Da hat sie mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Und dieser Roman hat, wie gesagt, den Deutschen Buchpreis bekommen. Und über den wollen wir heute sprechen. Und ich möchte natürlich wissen, Anselm, wie hat dir dieser Roman gefallen?
Bevor ich das versuche zu beantworten, was mir gar nicht so leicht fällt, wollte ich nochmal nachfragen. Du sagst, dass sie bei diesen Love-Scammern, mit denen sie da chattet, sich emotional total entblößt. Das habe ich gar nicht so gelesen, sondern sie erzählt einfach irgendwas, irgendeinen Quatsch, dass sie drei Turmfalken hat, die jeweils 20.000 Euro kosten. Das hat mit Entblößen nichts zu tun, sondern sie verarscht die eher, fantasiert rum. Also ich hatte das Gefühl, dass sie eigentlich ganz wenig von sich preisgibt. Die hat nicht einem geschrieben, wie es ihr geht. Oh, ich bin depressiv oder ich bin kann nachts nicht schlafen, ich bin traurig, dass mein Mann so krank ist. All sowas schreibt sie nie. Nee. Also ich glaube, das erweckt eine falsche
das stimmt.
Idee, ich glaube, davon, oder? Oder habe ich da was
Ich glaube, ich habe Ansätze vielleicht dann anders verstanden, weil sie, also zum Beispiel, wenn sie über diesen Film Melancholia schreibt, schreibt sie mit so einer finde ich komischen,
was ihr wichtig ist.
Ja, und sie schreibt dann auch manchmal übers Tanzen, so wie es ihr wichtig ist.
Aber das macht sie erst später mit Benu, ne? Das macht sie am Anfang mit diesen Love-Scammern nicht.
Ja, vielleicht stimmt. Ja, ja, okay. Und
da ist es natürlich was anderes, weil die dann einen echten Kontakt miteinander aufbauen, ne?
Ja, ja.
Okay, das wollte ich
Gute Korrektur, danke.
Danke, das wollte ich nur geklärt wissen. ich bin etwas ratlos mit dem Buch. Ich finde es seltsam. Und kann jetzt nicht irgendwie sagen, so gut oder schlecht. Ich kann sagen, es ist nicht mein Fall. Und versuche das mal so chronologisch zu erklären, wie es mir mit dem Buch ergangen ist. Vielleicht ist das ganz interessant und dann kannst du da anknüpfen. Also ich habe das Cover gesehen und den Titel gelesen und hatte richtig Lust drauf, weil ich die Kombination aus dieser knalligen gelben Schrift und diesem noch nicht so abgenutzten Titel Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Und dann dieser, ja, so präraphaelitischen Malerei mit Jupiter und Juno, auch bekannt als Zeus und Hera. Das hat mich angesprochen und ich habe von Martina Hefter bisher noch nichts gelesen, habe aber öfter schon von ihr gehört und irgendwie auch meistens Gutes und dachte, ah, super, jetzt mal so ein Roman, der irgendwie frisch aussieht und frisch wirkt. Dann habe ich den angefangen zu lesen und mir hat dieser Trailer mit den Tätowierungen und Ausbeutungen, also das ist jetzt schlecht formuliert, also es geht um Tätowierungen und eine von diesen Tätowierungen ist so ein Schriftzug, der da lautet, Ausbeutung hält die Welt zusammen. Das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Und dann ist da von Bienen die Rede, die den Menschen den Honig geben und hart arbeiten dafür, die als Symbol für die Ausbeutung dienen sollen. Und ich denke dann sofort, da bin ich leider so auf vielleicht Überkritik gebürstet, nee, die Bienen geben den Menschen nicht den Honig. Die Menschen nehmen sich denen den Honig. Und wenn man über Ausbeutung redet, ist das schon mal wichtiger Aspekt. Ne? Und dann geht es los, dass sie sehr schnell über diese Love-Scammer erzählt. Und das wird mir dann so ein bisschen pädagogisch erzählt, so was Love-Scamming ist. Also so ein bisschen betulich. Ich versuche auch da mal die Stelle rauszufinden. So, Juno hatte mal eine Doku auf YouTube gesehen, man nannte das Love-Scamming. Es schien ein gutes Geschäft zu sein. Man schrieb ältere, scheinbar alleinstehende Frauen unter einem Fake-Profil an. Das fand ich ein bisschen, also ich hatte leichte Startschwierigkeiten. Dann hat mich das Szenario zunehmend interessiert, weil ich finde, dass viele interessante Aspekte in dem Buch vorkommen. Also ich finde die Beziehung zwischen Juno und Jupiter interessant, also zwischen einer Frau, die die Abende mit recht hartem, forderndem Tanztraining verbringt und einem Mann, der durch seine schwere Krankheit an den Rollstuhl gefesselt ist. Und die leben irgendwie so parallel. Und es blitzt doch immer wieder mal dieses Thema Care-Arbeit auf, was das für eine Mühe ist, so einen Rollstuhl und einen Menschen darin dann zu bewegen oder aus dem Bett zu steigen oder einen Zug zu nehmen, weil dann nicht der richtige Einstieg da ist und man muss dann vorher anmelden, dass man genau dann da und da an dem Platz steht und so. Das fand ich interessante Aspekte. Ich fand das interessant, gleichzeitig privilegiert und prekär zu sein. Mhm. Also sie gehört schon ja zu Leuten, die sich erlauben können, Kunst zu machen und die gebildet sind und die vielleicht irgendwie aus dem Bürgertum kommen, aber gleichzeitig ist sie finanziell irgendwie in einer schwierigen Lage, genau wie ihr Mann, weil beide von der Hand in den Mund leben und sich so von Förderantrag zu Preis zu Förderantrag hangeln müssen. Dieses Milieu finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Kenne ich auch irgendwo.
Ja.
Und also so eigentlich eine selbstgewählte prekäre Lage. Dann fand ich es interessant, die virtuelle Gleichzeitigkeit von Welten, also so prekär leben in Leipzig oder so halb prekär und dann chatten mit einem jungen Mann in Nigeria, der aus seiner Sicht vielleicht so zur guten Mittelschicht gehören mag, aber aus unserer Sicht ist er wirklich schwer hat, zumal Nigeria viele Probleme hat. Es geht dann hier auch um die Währungsreform, die da gerade stattfindet und Stromausfälle, gewisse Teile des Landes, in die man überhaupt gar nicht rein darf und so. Und ich finde es einfach spannend, weil wir das ja heute viel mehr erleben als vielleicht vor 100 Jahren, dass man also per Internet überall in der Welt sein kann und Kontakte knüpfen kann. Und dann kommt das Thema Depressionen und Einsamkeit auch vor. Also Juno ist sicherlich ziemlich so dauerbedrückt und thematisiert das auch immer wieder mal. Auch, dass sie schon als Kind irgendwie so andersartig war und auch gehänselt wurde und irgendwie so ein bisschen neben der Spur läuft, ein bisschen depersonalisiert manchmal ist, also gar nicht so ganz mit sich selber in Kontakt und eigentlich nur, wenn sie tanzt, dann so ein Selbstbewusstsein und so eine Leichtigkeit und so ein Gefühl von jetzt lebe ich, jetzt bin ich da hat. Und dazu kommt dann noch das Thema Wirklichkeit und Schein, also Identitäten vorspiegeln im Netz, wer macht hier wem was vor. Und dann gibt's noch ein bisschen Astronomie und Tanz und Tattoos und so weiter. Und obendrein ist auch noch ein Thema, das sich durchzieht, das Älterwerden. Die Frau ist so Anfang, Mitte 50 und hat ganz schöne Angst davor, irgendwie an Attraktivität und Bedeutung zu verlieren und dass das auch das jetzt das irgendwie gewesen ist im Leben. Also auch ein Midlife-Crisis-Roman. Mhm. Und ich finde diese einzelnen Themenangebote, die das Buch macht, alle interessant. Aber ich finde, es sind zu viele und keiner davon wird richtig verfolgt. Mhm. Und ab der Mitte habe ich mich wirklich gelangweilt bei dem Buch und ich habe mich gefragt, warum langweile ich mich? Und dann habe ich gedacht, ja, das liegt daran, dass eigentlich nichts passiert. Es tritt auf der Stelle. Also als sie mit Benu oder Benu diesen Kontakt anfängt, da fand ich, war so ein bisschen Schwung drin und dachte ich so, mal gucken, wie sich das jetzt mit den beiden so entwickelt und wie sie sich selber durch den Kontakt verändert. Aber eigentlich entwickelt sich da nichts. Und wie das auch realistisch so ist, wenn man mit jemand in einem ganz anderen Land, mit einer ganz anderen Mentalität, auf Englisch, also beide nicht in der Muttersprache kommuniziert, ist die Kommunikation halt auch relativ oberflächlich. Mhm. Ich finde das ziemlich glaubhaft, aber auch langweilig. Mhm. Und frag mich dann, wieso redest du mit so einem wildfremden Nigerianer über Melancholia und nicht mit deinem Mann, der im Nebenzimmer sitzt? Schon eine spannende Frage, ja. Aber was ich dann noch gemerkt habe, ist nicht nur, dass das Ding auf der Stelle tritt, sondern dass mir die Hauptfigur auch nicht besonders sympathisch ist und ich sie auch nicht interessant finde. Ich finde diese Juno, ich habe vielleicht Mitgefühl mit ihr, weil ich schon merke, ja, der geht's nicht so gut, die ist bedrückt, die leidet an Schlaflosigkeit, aber die kommt halt überhaupt nicht in Schwung. Also wenn man das jetzt mit Miranda July auf allen Vieren vergleicht, wo richtig Musik im Laden ist, dann ist das halt so ein halbdepressives vor sich hindümpeln und huhu, ich chatte mal mit einem Schwarzen in Nigeria und dann kommen so zunehmend Fremdschämen-Passagen, wo er dann sagt, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt und sie dann ihm schreibt, selbst wenn ich das wollte, du bist viel zu jung für mich. Und ich denke, sind wir in den 60er Jahren, was ist denn das jetzt für ein biederer, unangenehmer Talk und auch, dass sie dann immer wiederholt, es ist mir total egal, was Leute über mein Alter denken oder dass sie glauben, ich wäre die Mutter von dem und dem. Also klar, das kann Rollenprosa sein, ne, dass sie eine Figur ausstellt, der das halt überhaupt nicht egal ist und die dann halt, um sich selbst zu beruhigen, sowas sagt. Aber trotzdem ist das keine Figur, wo ich jetzt irgendwie mitfiebere oder denke, spannend, was da noch kommt. Und die Figur, die mich am meisten interessiert, ist eigentlich der Mann, weil der wirkt auf mich ganz anders, der hat eigentlich die größere Arschkarte gezogen, weil der sich noch viel weniger bewegen kann in seinem Leben. Aber der scheint so in sich zu ruhen und ist freundlich. Und ich frage mich, wieso hast du nicht mehr Kontakt zu dem? Ich glaube, das ist ein cooler Typ. Mhm. Also warum, wovor läufst du weg? So. Mhm. Und ja, man kann das so oder so sehen. Das ist vermutlich alles so beabsichtigt von Martina Hefter. Aber ich habe auch Schwierigkeiten damit, dass das so nah an ihrem Leben und dem von ihrem Mann dran ist, dass ich jetzt denke, wenn ich die Figuren kritisiere, kritisiere ich dann die Autorin. Sage ich jetzt, Martina Hefter ist langweilig. Finde ich unangenehm, überhaupt in so eine Lage gebracht zu werden. Und frage mich alles in allem, was dieses Buch eigentlich sein soll und was es will. Mhm. Und damit kommen wir zu dir. Damit kommen wir jetzt zu deiner Sicht. Nach diesem langen Monolog.
Ja, ich habe mich hinterher gefragt, ob, also ein Buch liest man ja ganz oft im Kontext.
Ja.
Und dieser Kontext ist ja ein bisschen, es wurde ja ausgewählt für den Deutschen Buchpreis. Und ich glaube, ich finde das Buch, und das können wir auch gerne hinterfragen, auch gerne kritisch hinterfragen, ich finde es gut, dass es für den Deutschen Buchpreis ausgewählt worden ist. Ich finde es eine fabelhafte Wahl. Und habe das deswegen gerne gelesen. Also das macht okay. Vielleicht wenig Sinn, aber ja. Es ist eben, weil es so eigensinnig ist und ein sehr formverspieltes Buch. Also es hat, es spielt mit unterschiedlichen Stilmitteln, spielt mit sehr vielen Referenzen, also auch mit diesem Film Melancholia, auch mit diesen Figuren, dass sie Juno und Jupiter heißen. Also es sind so viele kleine verspielte Elemente, wo ich mir denke, irgendwie ganz cool, dass so ein Buch, das auch irgendwo sperrig ist und dann aber durch die Sprache dann trotzdem einen sehr leicht abholt. Also es ist irgendwie kein kompliziert lesendes Buch. Es ist
ja, es ist leicht zu lesen. Es ist leicht zu lesen.
Irgendwie finde ich das eine schöne Wahl und es ist irgendwie menschenfreundlich auf eine.
Findest du das Buch menschenfreundlich?
Ja. Also ich, obwohl
Echt?
Es ja auf eine absurde Art und Weise. Ich glaube. Und da frage ich mich auch, warum ich das vielleicht so lese, weil eigentlich, also es geht ja auch es geht ja viel um Schein und sich auch irgendwie verstecken und nicht zeigen wollen. Aber gerade wie diese Beziehung, also einmal diese Beziehung zu Beno, finde ich irgendwie sehr freundlich, obwohl es da auch immer so also einen Schatten davon gibt, weil man nicht weiß, will Beno sie vielleicht doch auch ausnutzen? Das steht ja auch
davor
immer.
Davor hat sie auch Angst.
Angst und das ist auch eine berechtigte Angst, weil er ist Scammer, das hat er auch zugegeben und er möchte aber auch nicht darüber reden, das ist schon ein bisschen. Und trotzdem hat er aber sowas, also auch die Videochatten ja dann auch, also sie steht dann teilweise nachts extra dafür auf und das ist irgendwie, das hat sowas Verspieltes, fast Kindliches, Neugieriges von beiden Seiten, was ich beiden auch irgendwie abkaufe, obwohl ich mich da auch frage, naja, vielleicht ist das aber auch von beiden auch sehr kalkuliert, also auch von ihr, dass sie sich auch.
Das sagt sie einmal auch, dass sie sich gegenseitig ausbeuten oder vor allen Dingen, dass sie ihn ausbeutet.
Ja, also weil sie fühlt sich auch aufgewertet dadurch, dass er sie irgendwie lustig findet, auch wenn er sie null versteht. Also so, sie schreibt ihm und er sagt immer nur, das ist aber ein interessanter Gedanke. Und
ich verstehe aber gar nicht, warum sie denkt, dass sie ihn ausbeutet, ehrlich gesagt. Also das habe ich nicht gecheckt. Ich habe mir das Zitat rausgeschrieben und wollte dich mal fragen, wie kommt sie darauf, dass sie ihn ausbeutet? Sie sagt doch irgendwie, ja, du bist ein Scammer und das möchte ich nicht. Und er sagt, naja, und dann unterhalten sie sich so weiter. Also da beutet doch keiner den anderen aus.
Sie täuscht ihm ja vor, jemand anderes zu sein.
Ja, aber auch nur ein bisschen. Also dass sie erzählt nicht, dass sie verheiratet ist.
Genau, und dass sie jünger ist und dass sie erfolgreich ist.
Ja, und sagt sie, dass sie jünger ist?
Ja, sie macht sich ja, er fragt ja mehrfach nach, wie alt bist du denn? Und sie hat dann, da gibt es auch diese Passage, wo sie dann sagt, Hauptsache, ich glaube, sie macht sich 5 Jahre jünger oder irgendwas, wo sie sagt, das ist glaubhaft trotz der Kamera, aber es gibt ihr selber ein besseres Gefühl.
Ja, aber auch das ist ja jetzt kein Ausbeuten, wenn ich irgendwie mich von 53 zu 48 mache gegenüber einem 30-jährigen Nigerianer, wo ich sagen, okay.
Ich weiß nicht, ob das für eine Frau dann doch eine Rolle spielt.
Ja, klar, das spielt alles bestimmt eine Rolle, dass sie nicht ganz mit offenen Karten spielt und er vielleicht auch nicht. Ja. Ne? Aber ist das dann, also ist das Ausbeuten, ist das das richtige Wort? Also ist es nicht eher so, dass man sich vielleicht gegenseitig ein bisschen was vormacht? Das ist doch was anderes.
Ja, das ist jetzt, lass uns mal über Ausbeutung sprechen. Was bedeutet Ausbeuten?
Naja, das bedeutet, dass ich Vorteil ziehe, indem ich mir die Ressourcen eines anderen Menschen so aneigne, wie er es eigentlich nicht wollen kann. Ne, dass ich also die Zeit, die Arbeitskraft, das Geld von jemand beanspruche und nehme und es eigentlich mit sanfter Gewalt oder mit direkter Gewalt nehme, indem ich meinen Vorteil ausnutze, meine Vorteilsposition. Und klar kann man jetzt sagen, wenn ich jemand belüge oder nicht ganz die Wahrheit sage, schaffe ich mir dadurch vielleicht eine gewisse Vorteilsposition. Mhm. Aber ich sehe das hier nicht, dass es hier wirklich um Ausbeutung geht. Wobei das ein Thema ist, das in dem Buch immer wieder vorkommt.
Eben, also und das finde ich auch ein spannendes Thema eben, weil das im Buch auch immer, aber eigentlich fast nebenbei passiert. Ich finde schon, dass auch gerade so in privaten Beziehungen sehr oft eigentlich es wenigstens indirekt um Ausbeute geht, alleine wenn man versucht, sich interessant zu machen, damit die Person einem Nähe schenkt und das macht sie schon. Und
das wäre manipulativ und das würdest du auch als ausbeuterisch sehen.
Ja.
Ah ja. Ja, ich finde da den Begriff noch etwas sperrig. Ich müsste darüber nachdenken. Das ist jetzt schwer, während so eines Podcast-Gesprächs da so seriös darüber nachzudenken. Ich finde halt das ganze Ausbeutungsthema in dem Text eher behauptet als ernst. Also es gibt ein Zitat, da bin ich wirklich stöhnend zusammengebrochen. Seite 71, nichts, was Juno hier um sich hatte, Wärme, Nahrung, Arbeit, richtete woanders keinen Schaden an. Dann denke ich, oh, das klingt so wahnsinnig weise, weltklug und tief einsichtig in die bösen Strukturen der Welt. Aber ich denke, na, dann ist auch alles egal. Dann ist auch egal, ob ich Fairtrade kaufe oder nicht. Dann ist auch egal, ob ich mich darum bemühe, ein faireres, besseres Leben zu führen, weil dann ist ja eh alles Ausbeutung und es stimmt auch einfach nicht. Mhm. Es ist auch einfach Gelaber. Mhm. Und so, wenn es halt um diese politischen Themen geht, dann kommen die im Prinzip so rüber wie aus so einem Treff von bewegten Jugendlichen.
Es
und ich denke
Plastik.
So, ja, ja, und ich denke, ja, das ist so. Und das passt aber leider zu dem Bild, was ich von der Figur habe, denn du hast gesagt, das wäre so menschenfroh und so warm, dass sie mit Benu da so diesen zarten Kontakt hat. Wie oft denkt sie über Benu nach, liebevoll, und wie oft denkt sie über sich selber nach? Ich würde sagen, sie denkt fast nur über sich selber nach, ja. Wie lang ihre Beine sind, wie ja. alt sie jetzt ist, dass sie da zum Tanzen geht, dass sie eine schwere Kindheit hatte. Und ich denke dann so, ey, Alte, krieg dich mal geregelt.
Ja, aber ich finde das, ich finde trotzdem das Spannungsfeld, in dem sie sich bewegt, und natürlich, das macht sie vielleicht nicht besonders sympathisch, aber doch auch irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, die ist in einem Kontext, also in so eigentlich im Beziehungsdreieck, mhm. wo sie eigentlich am wenigsten jammern kann. Ich meine, ihr Mann ist
ja,
in einem Rollstuhl gefunden,
stimmt.
Und sie schreibt mit einem Typen in Nigerien, der ab 22 Uhr jeden Tag keinen Strom hat.
Das stimmt. Eigentlich möchte sie auch, sie sagt das auch mal, das finde ich auch eine gute Stelle, wo sie sagt, dass sich mal jemand um mich kümmert. Und wenn auch nur für ein paar Minuten, das wäre eigentlich schön.
Und ich meine aber gleichzeitig ist sie ja die, die am wenigsten Kümmerbedarf hat. Und trotzdem ist es trotzdem.
Braucht sie auch jemanden.
Sie braucht auch jemanden.
Ja, klar.
Und deswegen, ich finde eigentlich dieses ganze Gejammerer, auch wenn es unsympathisch ist, ich finde das gut, und ich glaube, es ist gerade auch die Lebensrealität von vielen, die auch pflegen.
Ja.
Und ich glaube,
ich sag ja gar nicht, dass sie viel jammert. Ich sag, dass sie die ganze Zeit um sich kreist.
Ja.
Und das macht sie auch unglücklich.
Ja.
Und deswegen sehe ich da nicht so viel Wärme. Also es ist ganz selten, dass sie sagt, wie es Benu wohl gehen mag, womit ich ihm eine Freude machen kann, was das wohl für ein Typ ist, was der wohl für einen Sport treibt. Also die denkt eigentlich gar nicht, die immer nur in Bezug zu sich. Es geht immer nur darum, wie er sie spiegelt.
Ja.
Und das finde ich ganz schön selbstverliebt. Ich finde das gar nicht jammerig, ich finde es eher narzisstisch. Und ich finde auch, wenn sie immer wieder ihre langen Beine erwähnt oder so, mir ist das alles irgendwann peinlich. Das geht schon ganz am Anfang los, langes Bein, über einen Meter lang, muskulös, aber auch schlank, und das kommt immer wieder vor. Vielleicht ist es auch satirisch gemeint, das weiß ich nicht. Und was du sagtest mit der verspielten Sprache und der verspielten Motivik, ich finde halt, dass diese Motive wie die Bienen oder dass sie Juno und ihr Mann Jupiter heißen, ich finde, das führt halt alles zu nichts.
Ja.
Und dann sind für mich so Referenzen auch nicht so spannend. Und ich finde die Sprache eigentlich, dass da gar nicht viel experimentiert wird. Also eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Ich finde, es ist eine solide, saubere Prosa, die nicht keine Phrasen groß benutzt und keine unnötigen Adjektive hat. Es ist schlank, es ist gut lesbar. Es ist mit einer gewissen Präzision geschrieben, die ansprechend ist. Und es gibt ein paar so Variationen mal. Es gibt mal irgendwie eine Aufzählung oder es gibt halt diesen Trailer und es gibt halt die Dialoge im Chatformat, die ich, wie gesagt, langweilig, aber überzeugend finde. Ich denke,
ich finde sie aber teilweise auch lustig. Also ich musste da schon manchmal auch lachen.
Ja, vielleicht suchst du mal eine coole Passage raus und liest die mal vor, damit
wir
gegen mein Genöle noch irgendwas setzen.
Was ich aber auch, ich wollte noch auch trotzdem hinzufügen, weil ich vorhin noch angefangen hatte über die Beziehungsdynamik, dass ich aber auch trotzdem auch, also auch die Beziehung zwischen ihr und Jupiter einfach sehr spannend finde. Also bei Benu wie auch bei Jupiter hat sie eigentlich zwei Männer gefunden, die ihr gegenüber sehr fürsorglich und wohlwollend sind.
Ja, irgendwo wertschätzend, ne?
Ja.
Also beide sagen wirklich nie was Blödes
Negatives.
Zu ihr und sind einfach auch so gewährend. Also sie kann eigentlich da machen, was sie will, hat man den Eindruck. Und wird eben nicht manipuliert und irgendwie blöd behandelt. Ist ja schon mal was.
Ja, und irgendwie hat mich das ein bisschen gewärmt. Also tatsächlich der Umgang gerade von Jupiter, also ich finde, Jupiter ist irgendwie ein sehr fein gezeichneter Charakter. Von mir aus hätte es viel mehr noch um ihn gehen können und
von
auch
mir
um die
auch.
Beziehung, weil ich eigentlich die Beziehung irgendwie am spannendsten finde.
Ja. Auch was das mit den beiden macht, dass es doch so asymmetrisch ist, dass er viel mehr auf sie angewiesen ist, zumindest körperlich, als sie auf ihn. Ne?
Und auch, weil man auch so wenig eigentlich erfährt von den Hintergründen der Beziehung, also wie wie die Beziehung früher war und wie
sie. Es gibt so ein paar Reminiszenzen, wo sie mal tanzen waren, als es
genau,
noch so gerade ging.
Genau, und wo er so noch nicht so richtig, also nicht so gerne, also gerne getanzt, aber nicht gut getanzt hat. Und es sind so manche Beobachtungen, wenn ich denke, ah, da steckt irgendwie so viel Potenzial drin und es ist so für mich an der Oberfläche spürbar und das ist gut. Okay, ich mache jetzt einfach mal. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Love Scammer antwortete nicht mehr. Nächster Typ, weiter ging's. Ich mag Liebesfilme, die kein Happy End haben, zum Beispiel Open Water. Schon mal gesehen? Ein Paar treibt im Wasser. Sie buchten einen Trip aufs offene Meer zum Tauchen, mehrere Leute auf dem Boot. Die Crew verzählt sich, das Boot fährt zurück, vergisst sie einzusammeln. Sie treiben im Pazifik. Er wird von einem Hai angegriffen. Sie muss stark sein, ihn trösten, aber er stirbt in ihren Armen. Sie holt nochmal Luft, köpft dann abwärts, taucht nie wieder auf. Ich habe das immer als brutal konsequente Love Story gesehen, wie sie sich beide haben, sich klammern, sich tragen. Er hält sie, damit sie schlafen kann. Gerade da kommt der Hai. Ich mag die Konsequenz und dass der Film und die Realität nicht bereinigt. Nur dadurch wird es überhaupt erst ein Liebesfilm. Der Scammer war unwichtig geworden, während sie das schrieb, obwohl er zuerst einzusteigen versuchte. Ja, meine Liebe, wahre Liebe ist etwas Wunderbares, rotes Herz. Ich find's immer toll, wenn wahre Liebe erst im Tod ihre Wahrheit zeigt. Bitte sag nicht solche Sachen, Liebste. Doch, genau solche Sachen will ich sagen. Der Tod ist's, der uns am Ende eint. Ich freue mich, das mit dir zu teilen übrigens, Bitch.
Ja.
Und irgendwie, da steckt für mich doch auch Humor drin.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe diese Stellen am Anfang, wo sie über Open Water und dann auch noch über Melancholia redet. Beides Filme, die ich toll finde. Mhm. Auch wenn die qualitativ ganz unterschiedlich sind. Das finde ich auch gut. Zumal die dann natürlich auch völlig aneinander vorbeireden. Ne? Klar, das ist immer humorvoll.
Und,
aber, ja, nee, bitte.
Und Ich glaube, das meinte ich auch am Anfang, da steckt auch irgendwas, auch so eine verspielte Seite von dieser Juno-Figur, sich auch einem Fremden irgendwo auch anvertrauen zu wollen. Weil ich glaube, das, was sie sagt über den Film, ist schon etwas, was für sie auch wirklich eine Relevanz hat.
Das stimmt.
Auch dieses mit dem im Schlaf gerettet werden, gerade weil sie auch schlaflos ist. Ich finde diese Schlaflos-Thematik auch in dem Buch eigentlich auch sehr interessant. Ich glaube, da ist schon eine Figur, die ein großes Nähebedürfnis hat und sich aber dabei selber verarscht, also weil sie sich das nicht selber zugestehen möchte.
Ja, ja, so sehe ich das auch. Und das ist etwas, was so auf die Länge von gut 200 Seiten mich dann auch ermüdet, weil, jetzt mal ehrlich, wenn du eine Freundin oder einen Freund hättest, der dir erzählt, dass er mit solchen Trickbetrügern im Internet seine persönlichsten Gedanken austauscht und nicht mit der Person, mit der er unter einem Dach wohnt oder auch nicht mit einer Freundin oder einem Freund und dann noch mit einer Person in Nigeria anfängt, in Englisch zu schreiben, würdest du doch sagen, wie erbärmlich soll es denn noch werden? Also es ist doch klar, dass dabei nichts rumkommen kann.
Ja.
Was ist hier der Plan?
Naja, der nächste Schritt wäre halt, einen Therapeuten aufsuchen und dort einen fremden Mann oder einen fremden Menschen zu haben, dem man sich anvertraut. Den Schritt geht sie halt nicht.
Das würde ich auch nicht lesen wollen, wie diese Person sich jetzt einem Therapeuten anvertraut. Nein, aber einfach irgendwie wirklich ins Leben finden mit irgendwas. Mhm. Also man kann ja eine Weile irgendwie so stagnieren, aber ich finde halt ich schreibe Leuten, die sich eh nicht für mich interessieren können, weil die das sowieso schon gar nicht wollen und schütte denen vielleicht ein bisschen mein Herz aus und intellektualisiere dann aber auch wieder oder mache dann auch einen Spaß mit denen und von denen kommt nur, jo, das ist halt in einer Kurzgeschichte lustig oder so. Mhm. Aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, was ich mit so einer Figur anfangen soll.
Ich fand es halt wirklich irgendwie.
Stell dir mal einen 50-jährigen Mann vor, der mit einer 30-jährigen Nigerianerin chattet, während seine kranke Frau im Nebenzimmer sitzt.
Ja, super eklig sofort.
Dann eklig, ne?
Ja, ja. Und das ist wahrscheinlich diese Umkehrrolle, weil man sich natürlich denkt, naja.
Es ist natürlich nicht dasselbe.
Und aber es hat ja auch schon bei ihr ein komisches Geschmäckle durch dieses, White Privilege und überhaupt.
Das reflektiert sie ja auch.
Ja. Ich finde das sogar ein bisschen schade, dass sie das reflektiert. Es wäre irgendwie als Figur, finde ich, irgendwie spannender, wenn sie es nicht reflektieren würde. Aber ich finde das trotzdem an sich eigentlich diese These von ich habe jemanden zu Hause, dem könnte ich mich anvertrauen, ich tue es aber nicht, ich suche lieber jemanden Fremden, bei dem es egal ist. Das finde ich nachvollziehbar.
Ja, nicht nur bei dem es egal ist, sondern der mich auch nicht verstehen kann.
Ja.
Weil das einfach weil das einfach Personen sind, die wahrscheinlich andere Interessen haben als sie.
Mhm.
Und dann denkt man sich, was interessiert sie denn an dem Benu? Dass er so exotisch ist, dass er jung ist, dass er vielleicht gut aussieht, dass er irgendwie zu ihr aufschaut, weil sie für ihn eine Sugar Lady ist. Also das ist ja was Spannendes, dass man vielleicht als Mensch in einer finanziell deutlich schwächeren Region Menschen vielleicht attraktiv findet, nur weil sie in der ersten Welt leben.
Also, ja, und ne? weil die sich also, was leisten können wie tanzen.
Ja, und dass man einfach, das war doch in diesem schönen Film Triangle of Sadness, dass es dann einfach darum geht, wer gibt wem die Fische.
Ja.
Und dann ist die sexuelle Attraktion auch nicht so weit, wenn man einfach weiß, hier werde ich versorgt. Mhm. So, ne? Also da ist vielleicht ja was dran. Und vielleicht genießt sie das, aber das wird dann auch nicht, also bei aller Reflexion wird das dann doch nicht reflektiert. Nee. Und irgendwie, ich weiß nicht, was ich mit der Figur und mit der Geschichte soll und mit den Themenangeboten, die ich alle interessant finde, aber nichts davon führt für mich zu einem befriedigenden Ganzen. Aber vielleicht ist es auch einfach ein sprachliches Experiment, das sich mir nicht erschließt, oder es ist dahinter einfach ein Versuch, die Einsamkeit der jetzigen Lebensrealität anhand einer etwas tragischen Figur greifbar zu machen, dass wir alle irgendwo in Ausbeutungsverhältnissen leben, dass wir alle allein lieber vorm Rechner sitzen, als uns unseren Menschen zuwenden, dass wir verkopft sind, niedergedrückt, dass die Welt uns als ein schlechter Ort vorkommt. Einmal interessiert sich ja ein gleichaltriger Mann beim Tanzen für sie, der heißt Pluto, den muss sie sofort irgendwie abwimmeln und lügt dann auch noch, indem sie sagt, sie muss irgendwie da noch zu irgendeiner Arbeit in Schkeudewitz oder so. Ich glaube, dass das alles nicht unrealistisch ist, das ist irgendwie glaubhaft, aber das ist so ein bisschen wie, ich sag's mal ein bisschen platt, wenn ich ins Kino gehe, will ich auch nicht die Leute vom Rewe neben anderen sehen. Ich denk so, boah, Alter.
Ja,
also das sind so.
Aber ich glaube, es holt viele ab.
Uninteressante, unsympathische Leute, die sinnlose Dinge machen und es gibt keine Entwicklung.
Es gibt keine Entwicklung, das stimmt.
Ja, also das hat vielleicht was. Das hat vielleicht auch mit dem Buch von Gleich was zu tun. Von daher ist es auch nochmal interessant. Ja.
Und ich finde doch, also dieses Bemühen, Leere auf eine irgendeine Art zu füllen, gut. Und ich meine, das versucht diese Juno-Figur.
Ja, wenn sie jetzt stattdessen Pornos gucken würde, 200 Seiten lang, spannend, interessant, mehr
vielleicht
davon. Ja.
Ja, auch, weil also es ist ja einfach nur dieses, wie kriegt man diese Zeit und gerade so auch diese Nachtstunden.
Ja.
Also gerade, wenn man ja nicht schlafen kann, sind da diese Nachtstunden einfach sehr zäh und gehen irgendwie nicht vorbei. Und dann ist ja irgendwie so Chatten ein guter Zeitvertreib. Und das finde ich, also das, die ganze Atmosphäre, ich finde, das Buch hat schon irgendwie eine starke Atmosphäre von so einer Unerfülltheit, die sich nie erfüllen darf. Sonst, also so, ich finde das eigentlich gut, dass sich das auch nicht irgendwie auflöst. Und
also du findest auch das Ende jetzt gut, ne?
Ja.
Das hat ja nochmal so ein bisschen so einen Effekt.
Ja.
Ne? Ist ja für das eher so vor sich hingehende Buch dann doch schon ein bisschen dramaturgisch.
Finde
ne?
ich auch.
Ja.
Ich finde das und das.
Es gibt ja auch nochmal eine Wende, dass sich die Gesundheitssituation des Mannes nochmal verschlechtert.
Genau.
Das ist ja auch nochmal so ein, ja, Wendepunkt ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein Wachrüttler in dem Text. Ne?
Ja, das ist, also dann geht's dann, also sie entzieht sich ja absichtvoll der Realität und wird aber dann doch irgendwie in die Realität gezwungen. Und ich glaube, das ist etwas, damit können sich sehr viele Menschen identifizieren, die in irgendeiner verzwickten Lage sind und sich halt einfach nur abwenden wollen. Also es ist ja irgendwie so ein Eskapismusversuch, der aber einfach nicht gelingen möchte. Und das kann langweilig sein, aber ich finde das trotzdem irgendwie einen guten Versuch, mir das durchzulesen.
Ja. Ja, einigen wir uns doch darauf, dass das für dich ein vielleicht fruchtloser, aber interessanter Eskapismusversuch ist.
Ja.
Und du da auch irgendwie eine starke Atmosphäre und auch eine Wärme in dieser Sehnsucht rausnimmst.
Total.
Und für mich bleibt eher so ein gewisses Desinteresse.
Ja, und ich glaube aber, ich habe bei dem Buch immer wieder über das Thema Romantik nachgedacht, weil ich finde, es schreit nach romantischen Elementen, die sich zwar nicht wirklich erschließen, aber die doch irgendwas in mir auslösen. Also alleine so diese sehr irdischen Probleme, aber dann heißen die Figuren wie Planeten und ja, irgendwie hat das...
Wie griechische Götter oder genau, römische Gottheiten.
Ja, und das hat was, also mich kriegt das.
Okay.
Ich möchte noch am Ende die eine Szene vorlesen,
ja,
die geht über, wo es auch ein bisschen so um diese, wie ist das mit einem Mann am Rollstuhl? So, und zwar fahren die beiden, also Juno und Jupiter, nach Berlin, weil Jupiter
einen Preis bekommt, ne?
Ja, er weiß noch nicht, ob er einen Preis bekommt.
Ja, der muss noch so eine Art Wettlesen machen darum.
Ja, ja,
ne?
der Alfred Döblin-Preis, der zwar nicht genannt wird, aber sehr gut zu erkennen, zu erkennen ist, den Jan Kulbrot auch wirklich bekommen hat.
Ja.
Juno wünschte sich, dass Jupiter den Preis gewinne. Wegen der Freude, wegen seiner Gesundheit, wegen des Geldes. Es dauerte eine Weile, bis Jupiters Füße in die Schuhe glitten. Jupis rechtes Bein war kaum beweglich, keine Muskelkontrolle, das Knie ließ sich nicht knicken. Man musste die Schuhe entschlossen und sachte zugleich über die Füße schieben. Wenig später wuchtete Juno Jupiter in seinem Rollstuhl in die Straßenbahn. Der neue Nachbar aus der Wohnung gegenüber hatte das schwere, elektrounterstützte Gefährt die 8 Stufen von der Haustür zur Straße runtergeschleppt. Lächerliche 8 Stufen. Wie üblich wurden Jupiter und sie schon beim Einsteigen in die Straßenbahn von allen Mitfahrenden angeschaut. Und wie üblich schaute sie so lange finster zurück, bis die Leute wegsahen. Was dachten die Menschen, die sie so ansahen? Juno fand nie eine Antwort. Irgendwann standen sie am Hauptbahnhof, Gleis 11, wo der ICE nach Berlin bald losfahren sollte. Gleisabschnitt E, außerhalb der Bahnhofshalle. Sie warteten auf die Einstiegshilfe. Jener große silberne Kasten mit hydraulischer Pumpe, die mit dem Fuß bedient wird. Vorsintflutlich wie aus Zeiten, in denen man Luftmatratzen aufpumpte, indem man auf einen Blasebalg trat. Niemand zu sehen, der den silbernen Kasten herbeirollte. Noch 7 Minuten bis zur Abfahrt. Noch 3 Minuten. Immer noch kein silberner Kasten zu sehen. Der Zug fuhr ein. Juno spürte den Wind im Gesicht. Leute, die sich zu Trauben sammelten an den Türen des ICE. Irgendwas war klein und pochend und kalt unter Junos Schlüsselbein. Nach außen hin versuchte sie ruhig zu bleiben. Ruhig, ruhig. Dann wieder sandte sie den Menschen, die ihnen entgegenströmten, grimmige Blicke, obwohl sie nichts dafür konnten, das wusste Juno ja. Aber die Wut ließ sich so schlecht steuern. Wisst ihr, wie das ist, immer der Hilfe anderer Leute ausgesetzt zu sein, die aber entweder nie kommen oder immer zu spät kommen?
Mhm. Und die Stelle fand ich auch gut.
Die Stelle fand ich wirklich gut, weil ich kann auch diese Wut nachvollziehen.
Ja, voll. Und das sind aber Sachen, da macht man sich, wenn man selber keine Behinderung hat oder keinen entsprechenden Partner, halt keine Gedanken drüber.
Ja.
Das Zugfahren ist ja schon so manchmal fordernd.
Das ist nervig.
Aber wenn man dann richtig alt oder wirklich im Rollstuhl sitzend ist, ja.
Ja.
Also das waren gute Stellen so. Und davon gibt es immer wieder welche zu verschiedenen Themen so, ne? Ja.
Ja, es ist ein sehr szenenhaftes Buch. Also es wechselt ja auch dadurch, dass es ja keine klare Storyline gibt. Es ist ja eher so Ausschnitte und Beobachtungen aus dem Leben und die sind oftmals ganz gut.
Mhm.
Ob es dann als Gesamtkonzept so gut funktioniert, dass.
Und ob es den Deutschen Buchpreis hätte bekommen sollen. Der Bayerische Buchpreis ging ja an Clemens Mayer für seine 1000 Seiten Die Projektoren.
Ja.
Der Unterschied zum Deutschen Buchpreis war natürlich vielleicht die Zusammensetzung der Jury und der Bayerische Buchpreis wurde, also die Jury-Diskussion öffentlich durchgeführt.
Ja. Ah.
Mehr sage ich nicht. Okay. Ich überlasse den Zuhörerinnen, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja.
Okay, kommen wir zum Buch, das ich mitgebracht habe. Samuel Beckett, Molloy, der erste Teil einer Trilogie, den man aber auch für sich alleine lesen oder abbrechen kann, besteht aus 2 Teilen, die jeweils so in einem Absatz geschrieben sind. Ich habe hier eine Ausgabe von Surkamp aus dem Französischen, übersetzt von Erich Franzen. Das Buch ist erschienen 1951 in einem Pariser Verlag. Und im ersten Teil geht es um einen Molloy. Das ist ein alter Mann, der auf dem Weg zu seiner Mutter ist, um sie nach Geld zu fragen und auf diesem Weg ein paar Missgeschicke erlebt und auch nie ankommt. Und der zweite Teil handelt von einem Mann namens Malone, der den Auftrag bekommt, als Agent diesen Molloy zu finden und einen Bericht über ihn zu verfassen. Dieser Malone, der mit seinem Sohn Jack sich dann auf die Suche nach Molloy begibt, findet ihn aber auch nie. Das ist grob die Geschichte. Sie geht allerdings damit los, dass Molloy behauptet, er säße im Zimmer seiner Mutter und jetzt selbst darin wohnt und aber nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Und sein Job besteht darin, Berichte zu schreiben, die ein Mann abholt, einmal in der Woche. Dieser Mann kann die Berichte nicht lesen, weil er die nicht versteht. Warum er die schreiben und abgeben soll, ist auch nicht klar. Und genau genommen wissen weder Molloy noch Malone so ganz, was mit ihnen ist, wo sie sind und wie sie das Ziel, das sie so haben, wirklich umsetzen können. Und ja, das vielleicht einmal. Ich habe das Buch ausgewählt, weil es zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Damit mache ich mich natürlich jetzt angreifbar, gerade nachdem ich hier eher schlecht über ein anderes Buch gesprochen habe. Ich lese das immer so alle 5 Jahre mal und fühle mich von dem Buch auf eine ganz tiefe Weise verstanden und getröstet und wollte jetzt mal wissen, wie es dir damit ergangen ist. Denke mal, dass Trost nicht das Wort ist, das dir als erstes durch den Sinn geht, aber mal gucken.
Ja.
Die Retourkutsche galoppiert in vollem Tempo an.
Naja, nee, hold my beer. die Folge erscheint jetzt eine Woche später als geplant, weil ich krank war und ich hatte Fieber.
Ja.
Und ich hatte noch das Buch vor mir. Und eigentlich lese ich ganz gerne, auch wenn ich mal krank bin. Und ich fing an und schleuderte dann nach ein paar Sätzen. Die paar Sätzen waren schon 10 Seiten, also das ist ja, es ist ja, also
lange Sätze.
Es sind also nicht unbedingt lange Sätze, aber sagen wir mal so, ich wollte nur ein paar Absätze lesen, aber wenn ich nur ein paar Absätze gelesen hätte, hätte ich ja schon das Buch durchgelesen.
Ja, es gibt keine Absätze.
Es gibt keine Absätze, das macht es schwierig.
So ein Strom.
Also schleuderte ich das Buch irgendwann weg und dachte nur so, Anselm, W.Neft, du kannst mich mal. weil ich nichts verstanden habe. Ich habe am Anfang gar nichts verstanden.
Okay.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, liegt das an meinem Fieber, liegt das an mir, liegt das an dem Buch? Und dann habe ich, war ich wieder gesund und dann habe ich mich dem wieder angenähert und ich war am Anfang beim Lesen erneut sehr frustriert und genervt, weil ich den Gedankengängen der Figuren nur sehr schwer folgen konnte, weil ich auch nie weiß, was passiert gerade. dann widersprechen sich die Figuren, dann meandert das aber auch so sehr assoziativ. Und ich musste mich furchtbar anstrengen. Und ich konnte es kaum erwarten, das Buch endlich zu Ende gelesen zu haben.
Ja, ja.
Und als ich zu Ende gelesen habe, fand ich es gut.
Aber wirklich erst, als du es ganz zu Ende gelesen hattest, hast du gedacht, ja, es hat mir dann doch gefallen. Aber der Weg war mühsam, aber am Ende vielleicht doch lohnt.
Ja, weil es hat mich mit sehr vielen Fragen zurückgelassen. Und ich mag eigentlich nicht, wenn Bücher mir Fragen hinterlassen und ich dann das Gefühl habe, die Attitude von einem Buch ist, quasi mir ein Rätsel zu stellen. Ich glaube aber, das macht das Buch gar nicht. Also ich glaube, es entstehen zwar viele Fragen, aber das Buch versucht nicht irgendwie, dir ein Rätsel hinzustellen. Also was wie, inwiefern sind Molloy und Malone
identisch
oder irgendwie sind die Vater und Sohn. Also es gibt ja, man kann ja solche Fragen sich aufstellen, was ist so, warum diese zwei Figuren?
Ja.
Das kann auch Spaß machen, aber ich finde das Buch gut, eben weil es auch als Erlebnis funktioniert, ohne dass man sich diese Fragen stellt. Ja. Und weil diese, also es
ohne dass man jetzt in so einen Interpretationsrausch gerät, ne?
Und es hat so viel mit Sinnlosigkeit zu tun, dass, und Sinnlosigkeit wenn man sich in einer sinnlosen Phase seines Lebens befindet, dann ist das scheiße und zäh und anstrengend und auch langweilig. Und das fand ich beim Lesen war bei mir der Fall. Also es gab genau solche Phasen, wo ich das teilweise langweilig, ermüdend, anstrengend scheiße fand. Und wenn man aber so eine zähe Phase hinter sich hat, dann kann man das im Nachhinein dann irgendwie so aufwertend angucken, weil man sich denkt, ja, aber man hat sich durchgeboxt und irgendwie war es ja dann doch ganz gut.
Okay. Was war denn vielleicht doch ganz gut?
Ich glaube,
trotz Langeweile und Zähigkeit.
Dass ich finde, dass es humorvolle Passagen gibt, die einfach überraschend sind. Dass ich finde, dass es eine Brutalität im Umgang von Menschen gibt und dann aber auch wieder eine komische Nettigkeit gibt, wo man aber nicht weiß, ist die Nettigkeit daran gebunden, dass jetzt von zum Beispiel Molloy etwas erwartet wird oder nicht? Also sind nur Leute nett zu ihm, damit er sich denen unterwirft. Ich hatte ganz oft, also gerade am Anfang des Buchs, das Gefühl, Molloy ist irgendwie der menschgewordene Hund. der so komplett körperlich, also der denkt nicht weit, aber der hat so eine große Bedürftigkeit. Irgendwie will er auch irgendwie da irgendwo dazugehören, aber auch gleichzeitig nicht. Und es löst bei mir große Beklemmungen aus, irgendwie, dieser Zustand. Also so auch, wie es halt herrenlose Hunde tun. Also ich finde,
er überfährt ja auch noch mit seinem Fahrrad einen Hund.
Genau, da ist es auch
aus Versehen.
Aus Versehen und das Herrchen, also die Frau, die Hundebesitzerin nimmt ihn dann mit.
Um ihn zu versorgen und einzusperren.
Genau, und um ihn quasi als Hund zu behandeln.
Ja,
und,
das stimmt.
Dieses, ein Mensch wie einen Hund zu behandeln, das passiert, glaube ich, sehr oft. Und ist irgendwie was sehr Trauriges. Und das fand ich gut.
Okay.
Ich fand, im zweiten Teil finde ich dominierend, die Vater-Sohn-Geschichte. Also dieser Agent, der geschickt wird, sich um Molloy zu kümmern, was auch immer das bedeuten mag. Auch das wird nie aufgeklärt, aber wir stellen keine Fragen bei Samuel Beckett. Der hat seinen Sohn mit, der genauso heißt wie er.
Jack mit Vornamen.
Genau,
ja.
Jack. Und da ist es dann so ein bisschen, das ist dann anders als bei Molloy. Also Molloy widerfahren ja eigentlich irgendwie eher nette Sachen. Also die Leute sind erstaunlich irgendwie zahm zu ihm. Obwohl man denkt, der wird die ganze Zeit eigentlich, also immer wenn ich denke, jetzt wird er, keine Ahnung, vom Polizisten mitgenommen, da muss jetzt irgendwas Hartes kommen, aber es kommt nichts Hartes. Und beim Agenten ist es fast andersrum, der ist so hart zu seinem Sohn, der sucht eigentlich immer nach einer Möglichkeit, sich seinen Sohn einfach zu bestrafen, einfach nur für seine Existenz. Dann kippt das aber. Das fand ich sehr schlimm und sehr gut.
Ja, es ist auch nicht so leicht, über das Buch zu reden, weil wo sollten wir anfangen, ne? Also das, was wir jetzt so besprochen haben, was du gesagt hast, kann ich alles gut nachvollziehen. Ich mag auch nicht in der Regel Bücher, die so Rätsel stellen, die so total unzugänglich sind und ich soll mir dann alles zusammenreimen. Also wenn das, sagen wir mal so, wenn das Rätselangebot irgendwie sehr attraktiv gemacht ist, dann macht das vielleicht Spaß, aber generell bin ich da auch eher skeptisch, weil ich dann denke, oh, jetzt überspann den Bogen nicht. Und ich glaube aber auch, dass du recht hast, dass man hier nicht das tun muss und dass das Buch das noch nicht mal unbedingt nahelegt. Also interessant ist vielleicht zu wissen, auch jetzt so für deine Wahrnehmung von dem Buch, dass Samuel Beckett in jungen Jahren James Joyce kennengelernt hat. James Joyce ziemlich stark seine Bildung in den Büchern ausgestellt hat. In Finnegan's Wake am allerwildesten, das ist ja fast unlesbar. Und davor aber auch, ja, wie heißt denn dieses, ich will immer Dubliners sagen, das ist ja totaler Quatsch. Ulysses. In dem Ulysses. Und da auch da sehr barock vorgeht und wahnsinnig viele verschiedene Worte benutzt. Also eine ganz reiche, überladene, barocke Sprache mit ganz viel Bildungszitaten ohne Ende. Und davon war der ebenfalls mit Bildung ziemlich protzende Samuel Beckett ziemlich begeistert, so als junger Mann. Und hat in seinen ersten beiden Büchern, also auch in Murphy zum Beispiel, auch noch so geschrieben. Und war ein höflicher, bescheidener Mensch, aber konnte, glaube ich, Leuten mit seiner Bildung auf die Nerven gehen, so, auch in den Büchern. Und dann hatte er laut eigener Aussage so eine Art Erleuchtung, als er seine Parkinson-erkrankte Mutter, mit der er ein etwas schwieriges Verhältnis hatte, besucht hat und in dieses stumpfe Gesicht sah und dachte, statt alles wuchern zu lassen, alles weglassen, alles runterfahren. Diese ganzen Anspielungen total runterfahren und auch die Sprache entschlacken und hat deswegen mit Feuereifer dann den Molloy geschrieben, auf Französisch, weil er dachte, die Sprache kann ich nicht so gut, da habe ich nicht so einen Wortschatz, da bringe ich nicht dauernd irgendwelche tollen, klingenden Fremdworte und dies und das unter. Und hat es dann mit einer Entschlackung versucht und was dabei herausgekommen ist, muss man vermutlich auch aus der Zeit heraus verstehen, ist auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, was kann das Format Roman überhaupt und was kann es nicht? Und was passiert, wenn ich dieses Format mal unterlaufe? Also wenn ich sage, brauche ich eine Figurenentwicklung? Brauche ich einen klassischen Plot? Brauche ich eine Dramaturgie? Muss klar sein, was Raum und Zeit genau sind? Muss jede Aussage immer behaupten, dass sie eindeutig korrekt ist? Weil was hier ja ganz oft passiert ist, dass diese Ich-Erzähler in ihren Monologen sagen, sie hieß Ruth oder Rose, als ich sie montags, nee, es kann nicht Montag gewesen sein. Aber doch, es war ein Montag, ne? Also es wird, die Objektivität, die ein klassischer Roman behauptet, wird permanent in Frage gestellt. Darüber hinaus wird die Identität von Romanfiguren in Frage gestellt und es leuchtet immer wieder mal das Thema auf, was ist eigentlich Schreiben? Schreiben ist in einer komplett sinnlosen Welt Dinge notieren, weil man es muss, obwohl das nichts bringt. So, ne? Und das machen ja die Figuren hier irgendwo auch. Und so sind diese Themen, ja, Sinnlosigkeit, Scheitern, Einsamkeit und Unmöglichkeit des Romans, alle da drin. Und ich finde, dass das nicht nur damals eine sowohl radikale als auch nachvollziehbare Haltung war, nach dem Zweiten Weltkrieg, sich zu fragen, was ist jetzt mit den Formen der Literatur? Sondern ich glaube, dass das bis heute eine Gültigkeit hat. Und was mich an dem Buch so tröstet, ist, dass bei aller Düsternis und Sinnlosigkeit und auch Verwirrung, die das stiftet, es mich ähnlich beruhigt wie das Schloss von Kafka, weil ich merke, es geht hier nicht ums Ankommen, es geht nicht ums Verstehen, es geht nicht darum, irgendwas zu erklären, es geht einfach nur darum, da zu sein und den Worten zu folgen, wie eine Meditation. Das ist wie Zen. Und ich finde dann solche Passagen, wo er überlegt, wie er die Steine in seinen Taschen anordnen kann, weil er hat 16 runde Lutschsteine und er will immer einen neuen haben und nicht zweimal den gleichen nacheinander lutschen, sondern alle 16 einmal durch und überlegt, wie muss ich die in den Taschen anordnen, dass ich die lutschen kann. Das sind Passagen, die könnte ich immer wieder lesen. Und von solchen gibt es eine ganze Menge. Und es ist, hat was Zwanghaftes, das liegt mir auch. Es hat was Philosophierendes, aber gleichzeitig nimmt es Philosophie als Erkenntnis Instrument der Wirklichkeit nicht ernst. Es hat was, hat eine, meiner Ansicht nach, extrem elegante Sprache. Es ist immer irgendwie frisch und überraschend, die Formulierung. Es hat einen wahnsinnigen Witz. Und es ist wirklich dieses Lachen, was in der Sinnlosigkeit entsteht, weil wenn eh alles egal ist, dann kannst du auch lachen. Und die Figuren, also Molloy, mit dem habe ich etwas mehr Mitleid. Das ist ja eigentlich ein Obdachloser, der an Schizophrenie erkrankt, wenn man das jetzt mal so ganz platt sagen will. Während Malone ein bürgerlicher Gutshofbesitzer ist, der auch an Schizophrenie erkrankt und vielleicht ist es die gleiche Person. Ne? Aber der ist halt wirklich mit seinem Sohn sehr fies. Aber das ist halt auch wahnsinnig komisch, weil er sich selber immer erklärt, warum er sich seinem Sohn gegenüber so korrekt verhält. Und dass das alles, dass diese Erziehung wahnsinnig richtig ist. Und man steht als Leser daneben und sagt, das ist ganz sicherlich nicht richtig. Nee. Aber es zeigt auch, wie wir Menschen permanent uns die Wirklichkeit erzählen, erklären, unsere Handlungen rechtfertigen, Sinn geben in der Existenz, um uns selbst kreisen und einfach so Witzfiguren in so einem Universum sind. Und ja, das kann man als traurig oder trostlos oder auch als nihilistisch wahrnehmen, aber auch als beruhigend. Mhm. Also sowohl als auch. Und ich finde das erstaunlich unterhaltsam, wenn man sich einmal auf diese Art einlässt. Und ich finde, es sogar, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, das möchte ich gleich von dir auch nochmal wissen, weil ich ja gesagt habe, dass der Beckett so ein Klugscheißer war, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es auch in dem Buch hier so ist, dass er der Welt zeigen will, was er für ein ausgebuffter Motherfucker ist, dass er aber irgendwie auch hier so auf Augenhöhe mit den Lesern kommt und nicht behauptet, er wüsste mehr als du und ich, sondern wir stehen zusammen da und gucken uns diesen Verkehrsunfall namens Leben an und den sinnlosen Versuch, das in eine kohärente Erzählung zu bringen. Mhm. Ja, und komischerweise entsteht aber doch relativ viel Sinn, finde ich dann, weil eigentlich sind es ja doch irgendwo Geschichten. Also man könnte diese Suche von Molloy nach seiner Mutter schon auch als Netflix-Serie verfilmen. Mhm. Das würde irgendwo gehen. Also es ist jetzt gar kein, es ist jetzt nicht der absolute Nicht-Plot. Mhm. Und auch diese komische Agenten, also völlig bizarre Agenten-Story von Malone mit seinem Sohn, ist ja doch auch irgendwie eine ganz verquere Art von Heldenreise, wenn auch die komplette Parodie darauf. Ja. Also es passiert ja irgendwie schon was.
Ja.
Aber halt nicht so, wie man es dramaturgisch erwartet oder machen würde. Oder es wird auch immer wieder ausgestellt, dass es halt gemacht ist. Ne? Ja, und das, deswegen gefällt mir das recht gut. Aber wie findest du so die Haltung des Autors? Hast du das Gefühl, da steht so ein eiskalter Zyniker, der sagt, ich habe durchschaut, dass die Welt keinen Sinn hat und das erkläre ich euch jetzt mal? Oder hast du eher das Gefühl, da sitzt jemand freundlich neben dir und geht mit dir durch so einen Irrwitz? Oder hast du dir diese Frage auch gar nicht gestellt?
Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass ich das Buch dann doch irgendwie sogar besser finde, als ich es mir vielleicht sogar eingestehen möchte, dass ich mir über den Autor keine Gedanken gemacht habe. Also wenn ich ja so sehr in Geschichten drin bin, dass ich, also es hat gar nicht mal was mit Hinterfragen zu tun, sondern ich finde das dann doch alles so in sich stimmig und glaubwürdig, dass ich mir nicht drüber nachdenken, also nicht die Frage stelle, was ist das Gedankenkonstrukt dahinter, was mir erzählt werden soll. Was ich schon das Gefühl hatte, ist, dass da irgendwo hinter dieser Geschichte eine Erzählerstimme steckt, die sich sehr viel mit wie lange ist der Mensch noch ein Mensch auseinandersetzt, also was sind die Grenzen des Menschlichen.
Ja.
Weil ich finde, schon gerade in der Figur Molloy ist es schon fast fragwürdig.
Der vertiert so langsam,
wir
das überhaupt so nennen wollen.
Genau, also das meine ich auch wie der Mensch gewordene Hund im Grunde. Mhm. Also der zerfällt in sich und auch der Agent Malone, der zerfällt auch irgendwann. Und
Auch relativ gruselig, ne?
Auch
die
sehr
Szene,
gruselig.
Wo dieser fremde Mann am Feuer da erscheint.
Ja, ja.
Der genauso aussieht wie er.
Und ich habe dann drüber nachgedacht, dass, also vielleicht ist so eine These auch im Buch, dass man eigentlich so lange Mensch ist, solange man noch nach unten treten kann.
Oh, interessant.
Weil der Agent hat ja noch seinen Sohn, nachdem er nach unten treten kann.
Ja.
Und Molloy hat niemanden, bei dem man nach unten treten kann.
Mhm.
Und das, da steckt, glaube ich, schon auch, also, oder vielleicht wollte ich das nur so lesen, aber mir hat das als Gedankenspiel, Freude ist das falsche Wort, aber das hat schon was in mir bewegt, weil ich dachte, ich glaube, da steckt schon irgendwie Wahrheit drin, wie die Figuren irgendwie auch mit anderen Menschen agieren und was halt Macht und auch Ohnmacht bedeutet und dass es ein Wechsel ist.
Das ist ein guter Aspekt. Ich finde, dass Macht und Ohnmacht und Hierarchien unter Menschen eine große Rolle hier auch spielen und dass es extrem hierarchiekritisch ist, das Buch, und anarchistisch von der Haltung her. Ich meine, allein ein nahe dem Wahnsinn stehenden, vertierenden Obdachlosen zur Hauptfigur des ersten Teils zu machen und den eigentlich einer Gesellschaft, die noch normal ist und irgendwie funktionstüchtig und sich dieses Mannes bemächtigen will, entweder als Polizist oder als angeblich fürsorgliche Hundebesitzerin.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich finde, dass einen das daran erinnern kann, dass wir alle im Kern auch einfach mal kleine Säuglinge sind, dass wir auch Säugetiere sind, Geschöpfe sind, dass wir sehr bedürftig sind, dass wir sehr verletzlich sind, dass wir auch dumm sind, dass wir dieses ganze Pompöse, was vielleicht die normalen Menschen noch haben, wenn wir sterben, sicherlich nicht mehr haben oder auch in Phasen unseres Lebens nicht haben. Und dass ein wichtiger Teil unserer Existenz ziemlich Molloyesk ist.
Ja.
Und diese Idee, dass man so lange Mensch ist, wo man noch auf einen anderen runtertreten kann, ich könnte mir vorstellen, dass Beckett da anerkennend nicken würde, wenn du ihm das sagst. Dass er sagt, ja, so das ist eine gute Idee so dazu. Ne? Und dann diesen überheblichen Malone, der ja aber auch in meiner Wahrnehmung rührend ist, in seinem Versuch, sich als Herr der Lage aufzuspielen, gegenüber seinem Sohn, gegenüber dieser Agentur, die es vielleicht gar nicht gibt, gegenüber seinem Auftrag, sein Bein wird steif, der kann kaum laufen. Und wie er sich das alles irgendwie schönredet und erklärt, das ist ja auch so ein permanenter Bewusstseinsstrom, der so tragikomisch ist. Und ich finde, das kippt aber auch immer so zwischen was Traurigem und was Lustigem. Und das mag ich halt sehr, wenn diese Kippschwingung gut funktioniert. Und es ist teilweise auch wirklich sogar Horror. Also es sind richtig, richtig gruselige Sachen da mit drin, die deswegen gruselig sind, weil es einfach die Realität unserer Existenz ist, dass wir einfach hier irgendwo in einer Situation sind, die wir gar nicht verstehen.
Ja, und ich finde das auch total spannend, dass man dann zwei Figuren hat, bei der die eine Figur versucht, alles richtig zu machen und denkt,
die andere lässt laufen.
Die andere lässt einfach laufen.
Ja.
Also,
auch sehr körperlich, ne? Genau. Also es wird auch gepisst, geschissen und also auch alles Körperliche wird relativ derb dargestellt.
Ja.
Auch,
wird auch schon
Verletzung.
Auf Seite 14 gefurzt.
Ja, das lässt er sich auch nicht nehmen, ne? Ja.
Und das andere ist noch so Versuch zivilisiert und ich glaube, in diesem Versuch zivilisiert zu sein, steckt halt schon seine Kritik an die von Menschen gemachte Struktur drin. Und das kann ich dann doch auch sehr nachfühlen oder auch nachfühlen, dass halt so eine Struktur auch nur so lange funktioniert, solange du halt ein Umfeld hast, ein menschliches Umfeld hast, in dem du irgendwie gut aufgehoben bist. Aber sobald, also ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, dass der Mensch nur so lange Mensch ist, solange er irgendwie ein Konstrukt hat, wo er das Gefühl hat, irgendwie noch eine Macht.
Ja, wo es ein Oben und ein Unten gibt.
Ja.
Ne? Und das löst sich irgendwann auf.
Ja.
Und ja, es ist bestimmt eine Kritik an der Struktur, aber ich würde das gar nicht so sehen, dass das Buch sagen will, diese Strukturen müssen zerschlagen werden und die darf es nicht geben, sondern einfach nur diese Strukturen sind Erfindungen, die sinnlos sind, die wir aber brauchen. Genauso wie das Schreiben zu nichts führt, aber es muss trotzdem gemacht werden. Es gibt, glaube ich, so einen berühmten Satz von Beckett, den müsste ich mal hier raussuchen in meinen Unterlagen.
Dann kann ich noch schnell dazu sagen, dass ich das auch mit der Struktur insofern spannend finde, weil man ja auch anhand des Buches sieht, wie schnell man Struktur verlieren kann.
Ja.
Also, dass auch wenn man der festen Überzeugung ist, die Struktur bleibt und die Struktur hält mich am Leben, sobald es halt einen Schicksalsschlag gibt oder einen Verlustfall gibt. Und ich glaube, das ist etwas, damit können sich viele Menschen identifizieren, dass nach einem großen Verlust oder so jede Struktur irgendwie zerschlagen wird und keine Bedeutung mehr hat.
Ja. Ja. Das Zitat ist jetzt mal auf Deutsch gesagt, dass es nichts gibt, das auszudrücken wäre, nichts, womit sich etwas ausdrücken ließe, nichts, wovon aus sich etwas ausdrücken ließe, das aber zugleich die Verpflichtung zum Ausdruck besteht. Das ist jetzt ein Gedankengang, der in dem Buch Molloy immer wieder vorkommt und auch in den beiden nachfolgenden Malone stirbt und der Namenlose. Das ist im Prinzip so eine Kette von miteinander verknüpften Figuren, die nicht so leicht zu unterscheiden sind zum Teil und die alle sich in so einem Verfallsprozess befinden. Und es gibt dann auch ein anderes, kürzeres Zitat von Beckett, das ich noch ein bisschen ja packender vielleicht finde. Es ist, I don't write about. Mhm. Muss ich jetzt nicht erklären, das muss man einfach mal so wie so ein Zen-Koan vielleicht in seiner Paradoxie stehen lassen. Ansonsten, was die Interpretation angeht, für die Leute, die da doch irgendwie so Interesse haben, ne, es gibt natürlich so Ansätze, die ja sagen, es geht um die Dekonstruktion des Romans. Andere sagen, es geht um die Unmöglichkeit von Sprache und Identität. Manche sagen, ja, der erste Teil beschäftigt sich vor allen Dingen mit Jungscher Bildwelt, der zweite Teil mit so Freudschen Theorien. Also er hat eine Psychoanalyse gemacht, der Beckett, bei Bion, also Winfried Bion, das ist so ein C.G. Jung-Anhänger, der auch ziemlich mystisch unterwegs war. Also da greifen so verschiedene Sachen ineinander, mit denen sich Beckett auch beschäftigt hat. Also man kommt, glaube ich, auch über das Thema Sinnlosigkeit und Nihilismus auch zur Mystik, die Welt nochmal in einem anderen Erleuchtungszustand sieht. Aber ich möchte jetzt da nicht zu weit einsteigen, weil andere sagen auch einfach, scheiß auf die ganzen Erklärungsansätze, der Typ war einfach depressiv und macht uns mit seiner fundamental düsteren Weltsicht einfach nur wahnsinnig. Und das stimmt vielleicht auch, ja.
Gibt es, du hast ja das Buch jetzt mehrfach gelesen.
Ja.
Hast du dabei immer wieder neue Entdeckungen gehabt?
Ja, ich hatte diesmal eine Entdeckung, nämlich, dass ich das total schön finde, dass der Melon nachher zu seinem Bienenstock zurückkehrt und diese Bienen betrachtet und diesen Tanz, den die aufführen, und sagt, ah, wie wunderbar, das ist etwas, das kann ich mein ganzes Leben betrachten und ich werde es nie verstehen. Und ja, das ist mir entgangen. Bienen, genau wie bei Martina Hefter, spielen hier eine Rolle. Und mir ist diesmal mehr aufgefallen als früher dieses, dass wir es hier mit so Symptomen, wie man sie von Schizophrenien kennt, zu tun haben, weil ich mich damit jetzt viel mehr beschäftigt habe. Und dass ich denke, dass für jemand, der sich für Mystik und die Konstruktion von Sinn und gesellschaftliche Hierarchien interessiert, Schizophrenie natürlich eine wahnsinnig spannende Krankheit ist, wenn diese Definition Schizophrenie überhaupt irgendwie so ganz stichhaltig ist. Da müsste man auch nochmal drüber diskutieren. Aber ja, ich entdecke immer wieder neue Sachen und es gibt für mich auch ein paar langweilige Passagen, gerade im ersten Teil, im Molloy, denke ich auch manchmal so, jetzt hat es mich verloren. Aber dann kommen immer wieder zwei Passagen, die mich inspirieren, die mich wirklich trösten. Ich fühle mich irgendwie verstanden von dem Buch. Ich fühle mich da irgendwie auch drin zu Hause. Das ist wie so eine Wohnung. Da kann ich da hingehen, da kann ich da hingehen. Es ist auch fast egal, wo man das aufschlägt. Mhm. Und auch so meditieren. Und ich finde die Sprache auch in der Übersetzung, das klingt jetzt kitschig, ich finde die wunderschön.
Ja.
Ich weiß nicht, warum das so ist, aber da ist für mich jeder Satz, fließt einfach dahin, als ob es das Einfachste der Welt wäre. Und das ist ein ästhetischer Genuss. Und deswegen, das ist auch das Tröstende, die Ästhetik besiegt einfach das Gefühl von Sinnlosigkeit, weil das Leben kann nicht sinnlos sein, wenn man ein Buch schön finden kann. Mhm. Mhm. Ja? Es kann nicht so, also denkerisch ist das Universum vielleicht ein völlig undurchdringlicher, kaputter Ort. Ja, aber für unsere Sinne, es ist auch ein Ort von Freuden und Schmerzen und die kommen ja hier auch vor. Und es gibt ja auch immer wieder so freudvolle kleine Momente und wahnsinnig humorvolle Momente.
Ja.
Ja, das ist so das, was ich dazu noch sagen kann. Ja, damit lasse ich es von meiner Seite aus bewenden.
Ich bin auf jeden Fall überrascht. Also auch von mir selber. Ich dachte eigentlich, ich komme hierher und finde das Buch nur blöd.
Ja, ja.
Aber es ist schon wirklich erstaunlich, weil es noch mit einem, es ist halt wirklich erstaunlich nach. Ich möchte trotzdem nur nochmal betonen, dass ich es sehr anstrengend finde zu lesen. Mhm. Also ich finde die Leseanstrengung schon erstaunlich, obwohl die Sprache so schön und klar ist.
Ja, es gibt auch Menschen, und das kann ich verstehen, die werfen Beckett vor, dass er einen aggressiven Umgang mit seinen Lesern pflegt.
Ja.
Ne? Weißt du,
ja,
was ich meine? Ja, also, dass es wirklich Aggression ist, zu sagen, so, viel Spaß damit.
Es ist auch wirklich leserunfreundlich, keine Absätze zu machen. Auch das ist schon beim Lesen so demotiviert.
Thomas Bernhard übernommen bei Frost oder so. Großer Beckett-Fan. Ne?
Das ist so demotivierend.
300 Seiten, keine Absätze.
Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an dem Buch wirklich unsympathisch finde, dass ich Beckett vorwürfe, das macht er mit Absicht. Hm. Damit es so dieses nicht, also das
dieses Ununterscheidbare, dass auch nicht eine Passage mehr Sinn hat als die andere oder dass sie überhaupt voneinander zu trennen sind. Klar, das ist Absicht. Ne?
Das ist Absicht und das nervt mich. Das finde ich tatsächlich grundunsympathisch. Mhm.
Ja, das ist einfach spannend. Ne? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt uns, was ihr selber von diesen beiden Büchern haltet. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr dazu was schreibt.
Gerne.
Das sind zwei sehr unterschiedliche Bücher und doch gibt es vielleicht neben den Bienen noch andere Parallelen, nämlich so ein bisschen so die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz. Einmal in Leipzig, einmal vielleicht in Irland, vielleicht in England, wir wissen es nicht.
Körperliche Grenzen.
Körperliche Grenzen, Altern, Verfall. Mhm. Ja. Okay, Nefeli, es war mir wie immer ein ganz großes Vergnügen, mit dir über die Bücher zu sprechen. Ich fand das sehr interessant, deine Sichtweisen jeweils zu erfahren.
Ich auch.
Und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Alles gut.
Tschüss.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.